Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Philipp Schnee.
Ein Streitthema. Soll ich mich, meine Kinder impfen? Ist Impfen Privatsache oder Nichtimpfen einfach unverantwortlich? In Kitas, in Schulen, aber auch im Bundestag wird das bald wieder heftig diskutiert werden. Denn das Bundeskabinett hat eine Masernimpfpflicht beschlossen, die Gesetz werden soll. Und diese Debatten sind so alt wie die Möglichkeit zu impfen selbst. Malte Thiessen ist Historiker an der Universität Münster und er hat diese Geschichte des Impfens untersucht. Schönen Abend, Herr Thiessen.
Schönen guten Abend.
Herr Thiessen, fangen wir mal ganz vorne an. Nicht beim Streit, sondern beim Fortschritt. Seit wann wird eigentlich geimpft und was waren so die ersten Krankheiten, gegen die geimpft wurde?
Also tatsächlich lassen sich so die ersten Versuche des Impfens schon vor gut 2000 Jahren feststellen. Erste Versuche gibt es in China. Dort merkt man nämlich, dass man bei Pockenkranken, wenn man sich den Schorf der Pockennarben sozusagen durch die Nase einflößt, anschließend immunisiert ist. Das geht, können Sie sich vorstellen, natürlich dann meist noch gründlich schief, aber das sind so die ersten Versuche, um sowas wie ja, Impfen oder Immunität zu lernen.
Ja, 1874 wurde in Deutschland dann ja ein Impfgesetz eingeführt. Also ab da ging es dann wahrscheinlich so richtig los mit dem, was man heute im Sinne des Herdenschutzes dann auch begreift. Die Pockenimpfung wurde da verpflichtend. Gab es damals auch schon eine Kontroverse um dieses Gesetz oder war die medizinische Leistung damals noch so überzeugend für die Menschen, dass sie das einfach alle befürwortet haben?
Ja, tatsächlich reibt man sich manchmal die Augen, wenn man die alten Debatten vor jetzt ja gut 145 Jahren sich mal betrachtet. Das klingt ganz erstaunlich vertraut. Tatsächlich wird im Reichstag wird über Dinge gestritten, über die wir uns heute genauso streiten. Es geht klar auch immer um die Skepsis vor dem medizinischen Fortschritt. Es geht um Auseinandersetzungen zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde. Auch das ist damals schon Auseinandersetzung. Aber vor allem geht es eben um die Grundsätze der Gesellschaft. Es geht um die Frage, was eigentlich wichtiger ist, das Allgemeinwohl oder eben das Recht des Individuums, das Selbstbestimmungsrecht über seinen Körper.
Was ich bei Ihnen ganz erstaunlich fand, ich glaube, das war in der Weimarer Republik, also der ersten deutschen Demokratie, da gab es einen Reichsverband zur Bekämpfung der Impfung mit, ich glaube, 300.000 Mitgliedern, also enorm vielen. Es gab auch eine Reichsimpfgegnerzentrale, schöner Name. Das klingt alles nach enormen Widerständen. Warum waren denn so viele Menschen gegen das Impfen? Also was war es genau? Welches Unbehagen drückt sich da aus?
Ich glaube, dass das Interessante daran ist, und das können wir heute auch noch beobachten, dass Impfen immer ein Stück weit eine Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Ängste ist. Und genau deshalb mobilisiert das Impfen tatsächlich von Beginn an immer wieder große Impfgegnerverbände. Die großen Zahlen haben Sie ja genannt, tatsächlich Hunderttausende, die in den Verbänden zusammenkommen. Und es hängt damit zusammen, dass sich das Impfen instrumentalisieren lässt für Ängste, zum Beispiel vor der Moderne überhaupt, also vor einem Eingriff in Gottes Wille oder überhaupt die Natürlichkeit des Lebens. In der Weimarer Republik bleibt man eigentlich sozusagen beim Bewährten. Man führt das fort, was im Kaiserreich eingeführt worden ist. Es gibt tatsächlich nach wie vor die Impfpflicht gegen Pocken. Die Pocken sind eigentlich das einzige Impfprogramm, was man als Staat in der Zeit sozusagen systematisch durchführen kann. Das heißt, die Impfpflicht bleibt bestehen und das führt auch dazu, dass Impfgegner zum Teil ins Gefängnis gehen müssen, also hohe Geldstrafen zahlen müssen und Zwangsimpfungen durchgeführt werden.
Also eine recht hart durchgezogene Impfpflicht in der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik. Wann lockert sich denn dann diese staatliche Einstellung gegenüber dem Impfen?
Das war tatsächlich einer der überraschendsten Befunde, die ich in meinen Forschungen herausgefunden habe, dass es erste Lockerungen tatsächlich ausgerechnet im Dritten Reich gibt. Wir kennen das Dritte Reich ja als Biodiktatur, und zwar vollkommen zu Recht, mit schlimmen Maßnahmen wie Zwangssterilisation, die Euthanasie und vielem anderen. Aber beim Impfen lässt sich tatsächlich nach der Machtergreifung eine gewisse Lockerung feststellen.
Also wie ist das erklärbar, dass es genau oder gerade im NS, im Nationalsozialismus dann zu einer Liberalisierung führt, was man ja allgemeinhin nicht mit jetzt diesem Regime und auch dieser Ideologie verbindet?
Es gibt da unterschiedliche Gründe. Das eine ist eigentlich das Naheliegendste, dass innerhalb der NSDAP viele Befürworter der Naturheilkunde und auch Gegner der Schulmedizin zu finden sind. Interessanterweise setzen sich diese Strömungen aber gar nicht durch. Die NSDAP, insbesondere auf Druck der Wehrmacht, erkennt ziemlich schnell, so ganz schwachsinnig ist das mit dem Impfschutz nicht, gerade wenn man in ferne Kriege denkt. Deshalb ist die Freiwilligkeit bei der Pockenimpfung dann erstmal offiziell vom Tisch. Sie wird aber inoffiziell gelockert, sodass es tatsächlich im Laufe der 30er Jahre nur noch zu 60-70% Impfung gegen Pocken gibt. Ein vielleicht noch interessanteres Beispiel ist die Einführung der Diphtherieschutzimpfung Ende der 1930er Jahre. Denn diese Impfung wird explizit als freiwillige und nicht als Pflichtimpfung eingeführt. Und das ist tatsächlich etwas, worüber sich Historikerinnen und Historiker erstmal die Augen gerieben haben. Wie lässt sich das erklären?
Und wie lässt es sich erklären?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe für diese erstaunliche Freiwilligkeit, gerade im Dritten Reich. Der wichtigste Grund ist der Erfolg und das Aufkommen von Pharmaunternehmen. Pharmaunternehmen gibt es schon länger, aber in den 30er Jahren und gerade bei der Diphtherieschutzimpfung entwickeln die Unternehmen ein ganzes Arsenal an Werbemaßnahmen, von Broschüren, von Radiobeiträgen, Filme sind zu sehen und sogar Theaterstücke werden aufgeführt, mit denen die Impfung propagiert werden soll. Und diese Impfkampagnen, diese Werbekampagnen, die haben erstaunlichen Erfolg. Das führt dazu, dass man Ende der 30er Jahre Untersuchungen durchführt und die freiwillige Diphtherieschutzimpfung vergleicht mit der Pflichtimpfung gegen Pocken und merkt, die Pockenimpfung hat im Schnitt so zwischen 60-80% Impfquote, die Diphtherieschutzimpfung weit über 90, oft über 95%. Das heißt, man lernt unterm Schnitt, dass Aufklärung, aber auch Propaganda, Angstpolitik sehr viel wirksamer sind als jeder Zwang.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, stellt sich die Frage, es gibt ja immer diesen Vorwurf, diese Verschwörungstheorie, Impfen sei Pharmapropaganda aus Profitinteresse. Kann man damit sagen, dass dieses Narrativ auf die NS-Zeit zurückgeht, so wie Sie es beschrieben haben, weil dort sozusagen die Medien entdeckt werden, um die Leute zum Impfen zu bringen und weil sozusagen die Unternehmen so die treibende Kraft werden beim Impfen?
Also tatsächlich ist die NS-Zeit wirklich eine wichtige Umbruchszeit in der öffentlichen Wahrnehmung von Impfungen. Und das hängt damit zusammen, dass die Pharmaunternehmen eine unheimlich starke Stellung gewinnen. In den 30er Jahren merken wir eine Vermarktlichung, eine Ökonomisierung des Impfens. Und genau das ist, würde ich sagen, eine Geburtsstunde für Skepsis, für Ängste vor einer Pharmaindustrie, die sozusagen nur Profit machen will. Und das natürlich dann im Zweifelsfalle so dann die Legenden auf Kosten dann auch der Gesundheit Einzelner.
Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter in die Nachkriegszeit. Ich habe auch mal bei uns im Radioarchiv nach dem Stichwort Impfen gesucht und unter anderem das hier aus dem Jahr 1961 gefunden.
Und nun zu einem Thema, das von der kommunistischen Propaganda in jüngster Zeit für ihre Zwecke missbraucht wurde. Der Direktor des Robert-Koch-Instituts in Berlin, Professor Georg Henneberg, gibt einen Überblick der Maßnahmen, die in West und Ost zur Verhütung der Kinderlähmung ergriffen worden sind.
Da muss ich dann schon zweimal nachhören. In dieser Moderation des RIAS, also des Rundfunks im amerikanischen Sektor, wird Impfen in direkten Zusammenhang mit kommunistischer Propaganda gebracht. Das sind ja schon ganz schön harsche Worte. War Impfen wirklich so ein Schlachtfeld des Kalten Krieges?
Tatsächlich würde ich aus heutiger Perspektive, wenn man sich die Quellen anguckt, genau das bestätigen. Man kann wirklich von einem kalten Impfkrieg sprechen. In der DDR bekommt das Impfen eine ganz wichtige Funktion für das Selbstverständnis. Die Schaffung der neuen Gesellschaft, des neuen Menschen, alles das hängt zusammen mit einem präventiven, aufgeklärten Gesundheitsbewusstsein. So versucht man es zu vermarkten. Und das heißt, Impfungen, die Erfolge bei Impfungen, hohe Impfquoten stehen sozusagen für die Erfolge des Sozialismus.
Und war die DDR auch so erfolgreich beim Impfen?
Also in der Tat ist die DDR sehr viel schneller mit Impfpflichten dabei. Und mit diesen Impfquoten brüstet man sich natürlich gerne. Zum einen nach innen. Man demonstriert also, seht her, wir sorgen für eure Sicherheit, wir schützen euch. Aber vor allem eben nach außen. Man hält dem Systemgegner, dem Westen vor, dass er sich nicht um seine Bürger kümmere und vergleicht sozusagen die hohen Impfquoten im Osten mit dem im Westen. Es gibt, weil Sie jetzt gerade das Beispiel 1961 eingespielt haben, ein ganz wunderbares Beispiel. 1961 macht die DDR dem Bundeskanzler Konrad Adenauer ein Angebot, nämlich Entwicklungshilfe zu leisten.
Also die DDR möchte der BRD Entwicklungshilfe leisten.
Genau, exakt. Und zwar bietet die DDR der Bundesrepublik 3 Millionen Impfdosen gegen die Kinderlähmung an. Und zwar wegen der erschreckenden Meldung, wie es heißt, natürlich mit suffisanten Unterton, wegen erschreckender Meldung, dass doch die Impfquote so niedrig sei im Westen und so hohe Sterblichkeitszahlen im Westen zu vermelden seien, während man im Osten ja vollkommen frei von der Seuche sei, wie es dann heißt. Das heißt, man demonstriert mit diesem großzügigen Angebot, was natürlich sofort zurückgewiesen wird, auf welchem Stand man steht und wer im Wettbewerb um die gesündere Gesellschaft die Nase vorn hat.
Sie sagen ja auch Immunität, das ist heute ein Lebensgefühl. Was genau meinen Sie damit?
Die Vorstellung, dass man gegen Infektionskrankheiten sich sozusagen nicht schützen kann, ist für uns etwas Ungeheuerliches, geradezu Mittelalterliches. Das kann man immer wieder an neuen Seuchen beobachten. Also zuletzt zum Beispiel bei Ebola oder SARS. Also Krankheiten, gegen die noch keine systematischen Impfprogramme oder zumindest noch eine etablierte Programme bestehen, wecken plötzlich überall Ängste. Wie kann das sein, dass in einer modernen Welt wie der unseren sozusagen Infektionskrankheiten eine Bedrohung sein können? Und das, glaube ich, ist einerseits ein Zeichen dafür, dass uns die Debatten auch in Zukunft lange verfolgen werden, aber andererseits eben auch ein Ausdruck des Erfolges von Impfungen, dass sie heutzutage so selbstverständlich geworden sind, dass wir eigentlich Immunität schon geradezu als natürliche Grundausstattung unseres Körpers empfinden.
Heute wird ja auch argumentiert, nicht die wenigen Gegner, sondern die Sorglosen, also die Impfmüdigkeit sei das größere Problem. Zeigt sich das auch in der Geschichte? Also ist Impfen eher eine Motivationsfrage?
Also tatsächlich sind eben Impfungen immer wieder Opfer ihrer Erfolge. Je stärker Impfungen sozusagen sich durchsetzen und die Krankheiten zurückgedrängt werden, desto sorgloser wird man. Für mich glaube ich, nachvollziehbare Entwicklung. Und ich glaube, das ist tatsächlich das größere Problem an Impfmüdigkeit als an harter Impfgegnerschaft. Es gibt immer einen harten Kern, glaube ich, an Impfgegnern. Und ich bin mir nicht sicher, ob man die Hardcore-Impfgegner tatsächlich mit guten Gründen überzeugen kann. Wichtiger ist es, glaube ich, tatsächlich die Sorglosen oder die Impfmüden zu gewinnen mit Aufklärungskampagnen, mit Unterstützungsmaßnahmen. Das sind, glaube ich, die gezielteren Maßnahmen. Das sind zumindest die Maßnahmen, die, wenn man historisch zurückblickt, sehr viel effektiver dann für einen hohen Herdenschutz gesorgt haben.
Malte Thiessen ist Historiker an der Universität Münster. Immunisierte Gesellschaft. Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert heißt sein Buch, das zum Impfen erschienen ist. Vielen Dank fürs Gespräch. Und medizingeschichtlich geht's gleich weiter auf Deutschlandfunk Kultur. Die Geschichte der Medizin wird häufig durch universitäre Sammlungen vermittelt. Da stehen in den Ausstellungen dann in Gläser eingelegte Körperteile oder auch historisch-medizinisches Werkzeug und Gerät, das schon recht grob aussehen kann. Also alles eher etwas Gruselkabinett, skurril, bizarr. Aber klappt es in solchen Museen und Sammlungen dann doch vielleicht ganz gut, medizingeschichtliches Wissen zu vermitteln? Christiane Habermals ist dem nachgegangen, im Museum der Berliner Charité, einer der altehrwürdigsten Kliniken in Deutschland.
Die ältesten Objekte des Museums sind 6 imposante Steine, der größte von ihnen gut Tennisball groß. Sie wurden im Jahr 1729 aus einer einzigen Harnblase entfernt. Da war der bedauernswerte Patient freilich bereits tot, gestorben im Alter von 34 Jahren unter großen Qualen. Ein so außergewöhnlicher Fall, dass seine Harnsteine als wissenschaftliche Objekte Eingang fanden in die Sammlung der Anatomen Johann Gottlieb und Friedrich August Walter. Die beiden, Vater und Sohn, versuchten zunächst der Ursache der mysteriösen Steinbildung in menschlichen Körperorganen auf den Grund zu gehen, indem sie Dutzende von ihnen nach Größe, Form und Farbe sortierten, kunstvoll abzeichneten und eine Systematik entwickelten. Später zerstampften sie die Steine, um herauszufinden, aus welchen Substanzen sie bestanden. Sie vermuteten einen Zusammenhang mit den Bestandteilen der menschlichen Nahrung. Damit waren sie schon sehr nah dran an der Wahrheit. Thomas Schnalke, Direktor des Medizinhistorischen Museums der Charité.
Für Sie war das ein richtig guter Weg, fast ein Königsweg. Wären Sie den weitergegangen, wären Sie eingegangen in der Geschichte der Medizin als die ersten chemischen Analytiker. Sie haben sich aber dann leider zurückgepfiffen, haben gesagt, nein, wir dürfen nur zeichnen und beschreiben. Wir Anatomen sind und Anatomen beschreiben eben und analysieren nicht.
Das Museum, das 300 Jahre Medizingeschichte abbildet, ist voll von medizinischen Irrwegen und Halbwahrheiten, die den medizinischen Fortschritt begleiteten. Die Tuberkulinfläschchen von Robert Koch gehören auch dazu. Der berühmte Entdecker des Tuberkelbacillus hatte geglaubt, damit ein Heilmittel gegen die gefürchtete Tuberkulose gefunden zu haben, die um 1900 herum die häufigste Todesursache in Deutschland war.
Das ist einer der größten Flops geworden in der Medizingeschichte, erwartet von dem Halsbringer per se schlechthin, Robert Koch eben. Und erweist sich dann dieses Tuberkulin als nicht nur uneffektiv, nicht wirksam, sondern geradezu als gefährlich, weil dort noch nicht abgetötete oder ganz abgetötete Tuberkuloseerreger in einer Suspension eingemischt waren.
Das Medizinhistorische Museum zeigt nicht nur Medizingeschichte bis hin zu den grausamen Menschenexperimenten durch NS-Ärzte in Konzentrationslagern, sondern gibt mit seinen 1400 Präparaten auch einen Querschnitt durch die Komplexität menschlicher Leiden. Rachitische Skelette und Raucherlungen, von Syphilis zerfressene Schädelknochen und Fehlbildungen menschlicher Föten. Ein gewisser Grusel-Schockmoment war dabei schon von Rudolf Virchow durchaus gewollt. Dem Berliner Arzt und Pathologen, der das Museum vor über 100 Jahren gründete, ging es nicht nur darum, Anschauungs- und Lehrmaterial für seine Studenten zur Verfügung zu stellen, sondern auch um die Aufklärung der Bevölkerung.
Auch ganz bewusst parallel sonntags geöffnet zum Kirchgang. Man sollte, so seine Auffassung, jetzt der neuen Religion der Naturwissenschaften frönen und ins pathologische Museum kommen, um sich anzuschauen, was mit dem Körper geschehen kann, wenn man sich nicht gesund verhält.
23.000 Objekte hat Virchow gesammelt, viele wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Kein Tag ohne Präparat soll seine Anweisung an seine Assistenzärzte an den Sektiertischen gewesen sein. Gefragt wurden die Patienten, von denen die Ausstellungsstücke stammen, damals zu Lebzeiten nicht. Der medizinische Fortschritt ging vor. Doch sämtliche Sektionsprotokolle sind bis heute erhalten. So ließe sich auch heute noch, falls notwendig, jedes Präparat in der Vitrine, jede Krankheit bis zu dem Menschen zurückverfolgen, der einst an ihr gelitten hatte. Den persönlichen Schicksalen sehr nahe kommt ein Schaukasten mit sogenannten Gesichtsmoulagen. Der Augenarzt Albrecht von Gräfe ließ um 1900 herum zu Lehrzwecken realitätsgetreue Wachsabgüsse der Gesichter von Patienten anfertigen, die an typischen Augenkrankheiten litten. Sie wurden kunstvoll bemalt, sogar echte Haare als Augenbrauen und Wimpern eingesetzt. Man steht ihnen und ihrer Leidensgeschichte auf einmal face to face gegenüber. Wie auch an den Krankenlagern aus 3 Jahrhunderten, die beispielhafte Geschichte von 10 Patienten der Berliner Charité erzählen. Nach all den Gehirntumoren, Nasenprothesen und den alkoholschwimmenden Magengespüren wird so doch am Ende noch einmal der Mensch in den Mittelpunkt gerückt, um den es in der Medizin schließlich zu allen Zeiten ging.